Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die GFL ist jetzt wieder Thema bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Am Wochenende zweimal live dabei gewesen hier auf meinsportradio.de im Stream und jetzt nochmal in der Analyse zusammen mit unserem Kollegen von GFL Radio und TV mit Nicola Martin. Hallo Nicola.
Hallo.
Du warst am Wochenende unterwegs, unter anderem am Samstag in Kiel beim Spiel der Kiel Baltic Hurricanes gegen die Berlin Adler. 35-6 am Ende, klare Sache für die Kieler.
Ja, aber, möchte ich sagen, die Kieler, die ohne Chris McLennan gespielt haben, ihren Running Back, Coaches Decision, der entschieden hat, gut, der Junge ist ein bisschen angeschlagen gegen die Adler. Ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen ein unterschwelliges Schaffen wir auch ohne dich waren. Kombiniert mit, wir spielen nächste Woche in Braunschweig, da brauchen wir dich auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat man dann nicht riskiert und hat ihn dann einfach an die Seitenlinie gestellt und gar nicht erst gedressed. Das Problem an der Sache war, dass Marvin Amankwa sein Backup, der gestartet ist, nach dem dritten oder vierten Play verletzt ausgefallen ist und dass dann Daniel Reinhardt, der dritte Running Back, die ganze Zeit das ganze Spiel dann bestritten hat. Das war die personelle Sache bei den Canes, die ja auch auf ihren Mittellinebacker Anthony Best verzichten mussten, der ja raus fürs Jahr ist mit Kreuzbandriss. Da ist wohl Ersatz unterwegs, wird wohl die Tage vorgestellt. Auf der anderen Seite die Adler mit ihrem neuen Quarterback, Nico Fortino, die eigentlich einige ganz sehenswerte Drives zusammengestellt haben, aber wo du dann im Detail merkst, gut, da fehlt halt die Abstimmung. Und deshalb sind sie ein paar Mal in Scoring-Reichweite gekommen in Richtung der Red Zone und haben halt nur 6 Punkte mitgenommen, wo sich Kiel hätte nicht beschweren dürfen, wenn es am Ende für die Adler 13 oder 20 gewesen wären. Ja, also die Adler, es hat definitiv, jetzt wo die verletzten Situation ein bisschen besser wird, das hat definitiv Hand und Fuß, was sie da spielen, macht einen viel besseren Eindruck, als was wir von ihnen in Dresden oder in Köln vor ein paar Wochen gesehen haben. Erik Schramm, der Headcoach, war auch dementsprechend eigentlich sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, weil er eben halt nicht mit 6-60 unter die Räder gekommen ist, sondern halt mit 6-35 und das dann ein bisschen, und dass da sogar Luft für mehr gewesen wäre. Von daher vor dem Spiel in Hildesheim zu Hause gegen Hildesheim nächste Woche sind alle eigentlich relativ optimistisch. Allerdings haben jetzt auch alle irgendwie die Flieger bemüht. Also die Adler haben jetzt ihren amerikanischen Quarterback. Die Hildesheimer haben am Freitagabend bekannt gegeben, sie holen einen amerikanischen Linebacker dazu und einen neuen amerikanischen Quarterback. Also da ist Bewegung drin und dementsprechend müssen wir mal nächste Woche schauen, was dabei rauskommt.
Also sind wir gespannt, was dann passiert, was beim Spiel der Hamburg Huskies gegen die Dresden Monarchs passiert ist. Das war eigentlich wahrscheinlich so zu erwarten, aber immerhin 18 Punkte haben die Hamburg Huskies gemacht, 68 dagegen die Dresden Monarchs.
Ja, das ist halt immer, was sind diese Ergebnisse wert? Die Monarchs spüren sich halt immer den Frust von Leib gegen so kleinere Teams. Die wichtigen Punkte sind nicht, also wenn du dieses Spiel 52-18 gewinnst, ist genau gleich, weil am Ende des Jahres zählt nicht die allgemeine Punktedifferenz. Ich weiß nicht, ob die das in Dresden nicht wissen. Aber es bringt halt nichts, 68 gegen die Huskies zu machen, wenn du nur 7 gegen die Braunschweiger dann machst und das dann noch ein Defense-Score ist. Also von daher, ich weiß nicht, ob der Knoten in der Offense geplatzt ist oder ob man einfach eine Lücke gehabt hat, in die man immer wieder reingeworfen hat, bis Hamburg sie halt nicht geschlossen hat. Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, Ergebnisse nicht überbewerten. Das ist wirklich der wirkliche Test für die Monarchs kommt nächste Woche, wenn es dann zu den Rebels geht, weil da geht es dann um Playoff-Platzierung. Und die Monarchs müssen das gewinnen, wenn sie noch Ansprüche haben, Zweiter werden zu wollen. Also von daher, wie gesagt, der wirkliche Test kommt nächste Woche.
Und die Rebels, die waren in Braunschweig zu Gast an diesem Wochenende und haben da mit 10-52 eine Packung kassiert, aber auch das war zu erwarten. Kiel und die Lions weiter ganz weit vorne und in dem Spiel natürlich dann auch die Lions.
Ja, es war ja parallel zum Spiel, das ich kommentiert habe. Ich habe es nur nebenbei ein bisschen auf dem Livestream verfolgt mit einem Auge. Irgendwie bezeichnend für mich, ich glaube, das 24-0 ist ein Pass auf Niklas Römer. Und gibt danach den Kickoff-Return und dann nimmt James Harris den Ball, weil er einen Passspielzug spielt, wenn er in dem Moment, wo er ausholt zum Pass, fliegt ihm der Ball aus der Hand. Ja, also wirklich Slapstick, kein Kontakt mit dem Gegner, gar nicht, sondern er zieht den Ball raus und das Ding fliegt halt nach hinten raus. Die Lions übernehmen den Ball, tragen ihn zurück, 31-0. Und und direkt danach, zwei, drei Spielzüge später, ist er wieder auf der Flucht und wird getackelt, verliert wieder den Ball und die Lions haben den Ball. Also, es ist jetzt, ich würde jetzt nicht mal sagen, die Lions sind so dominant. Das bei den Rebels waren jetzt auch ein paar einfach Slapstick-Einlagen dabei. Ich denke so, gut, wieso passiert das eigentlich immer gegen Braunschweig? Ja, wie gesagt, also dass der Ball aus dieser Hand fliegt, da hat kein Lions-Spieler Aktien drin. Der hat einfach nur, der hat nicht fest genug zugegriffen, fupp, war das Ding weg. Und das sind so die Sachen, wo ich mich dann frage, also ich bin weiterhin wirklich erstaunt, sind die Lions so stark, weil footballtechnisch, wenn man sich's anschaut, das Roster, ja, die haben eine komplette D-Line verloren in der Offseason. Die müssten eigentlich eher wieder neu aufbauen in der D-Line und dementsprechend müssten Lücken finden, Gegner da Lücken finden. Aber stattdessen planieren die Liga, obwohl sie sich jetzt nicht wirklich verstärkt haben. Also wir haben jetzt nicht ein Phänomen, dass du sagen könntest, sie haben die stärksten Spieler von jedem Team geholt. Und jetzt haben sie halt eine absolute Star-Truppe zusammen und der Rest der Liga leckt Wunden. Nein, der Rest der Liga, der ja letztes Jahr dran war, ja, also die Rebels haben gegen die Braunschweig gewonnen, klar, die waren ein bisschen dezimiert, aber trotzdem, die Kieler haben zu Hause einen unentschieden Braunschweig geholt, die Dresdner haben zu Hause einen unentschieden Braunschweig geholt. Die sind ja nicht alle massiv schlechter geworden, aber trotzdem holt sich jetzt einer nach dem anderen eine Packung ab und nächste Woche ist jetzt Kiel in Braunschweig, da bin ich echt gespannt, ob die Kieler es wenigstens spannender gestalten können oder ob es da die nächste Klatsche geht. Wenn jetzt Kiel auch mit 40 verliert, dann mache ich mir echt Sorgen.
Also das werden wir nächste Woche dann mal beobachten, schauen jetzt in die zweite, in die Süden natürlich, GFL 1 im Süden und da gab es unter anderem ein Spiel auf Augenhöhe, was die Tabellensituation anbelangt, Stuttgart gegen Allgäu Comets und das ging auch auf dem Feld relativ auf Augenhöhe zu, 33-30 legt zumindest das Tableau nahe, Stuttgart gewinnt.
Freudscher Versprecher, wenn du das schon in die zweite Liga schiebst, die ganze GFL Süd. Das war ein Hin und Her im Tabellenkeller zwischen Kempten und den Scorpions. Und die Scorpions erzielen den Sieg-Touchdown mit 2 Sekunden auf der Uhr. Beziehungsweise mit 2 Sekunden auf der Uhr wird gesnappt. Also mit auslaufender Uhr haben sie den Touchdown gemacht. Ein Pass für 35 Yards in die Endzone auf den hawaiischen Neuzugang der Scorpions, dessen Namen wieder mir entglitten ist. Und damit die Scorpions mit einem wichtigen Sieg im Tabellenkeller mit 4 Punkten jetzt erstmal ein bisschen Luft nach hinten auf Kempten und auf München. Nächste Woche gibt es das Rückspiel Comets gegen Cowboys. Das hat jetzt eine ganz besondere Abstiegsdramatik oder Relegationsdramatik für die Scorpions. Heißt es jetzt erstmal tief Luft holen und jetzt schauen, dass man aber auch irgendwie noch weiter punktet in dieser Liga, ja, weil nächste Woche kommt Ingolstadt, das wird dann ein bisschen schwieriger. Aber dem Abstiegsgespenst ist man durch diesen Sieg zwischenzeitlich erstmal in Ronnen im Spiel, wo es hin und her ging und wo die Comets mit 17 Sekunden auf der Uhr mit 30-27 in Führung gegangen waren. Ja, also so knapp war es dann in diesem Spiel. Und ja, 17 Sekunden davor waren die Stuttgarter, die wahrscheinlich ganz blasse Gesichter gehabt hätten, weil wenn sie punktgleich mit München gewesen wären, wäre es vielleicht schwierig geworden. So haben sie jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft und können ein bisschen optimistischer in die Zukunft schauen, weil da ja auch Playoffs außer Reichweite sind. Also da geht's wirklich dann nur noch Punkte zu sammeln, um sich aus der Abstiegszone rauszuarbeiten und hoffen, dass München zum Beispiel nicht zu sehr punktet und dass man das Rückspiel in Kempten gewinnt. Das ist, glaube ich, in 2 Wochen und in 3 Wochen. Von daher, also für Scorpions heißt mal kurz Luft holen und dann muss aber direkt weitergehen, weil gerettet sind sie mit 4 Punkten bei weitem noch nicht.
Ein Highscoring-Game gab es am Wochenende auch. Schwäbisch Hall Unicorns, der Tabellenführer, ungeschlagen weiterhin gegen Ingolstadt Jukes. 65-53, da hat der Aufsteiger dem Favoriten im Süden ja einiges abverlangt.
Und mit dem, was ich verstanden habe von Leuten, die es gesehen haben, ich habe ja parallel das Spiel in Kiel kommentiert, ich konnte es also nicht sehen. Das muss Ingolstadt wohl besonders beim Offense-Koordinator mit offenem Visier angegangen sein. Also, weil ich wurde gestern mehrfach gefragt, sag mal, wäre es möglich, dass die Plays of the Week von GFL TV, die 10 Plays, die er da jede Woche auswählt, dass man die alle aus dem Unicorn Dukes Game nimmt? Weil das muss sehr, sehr spektakulärer Offensivfootball gewesen sein. Die Dukes haben wohl Trickspielzug auf Trickspielzug aufgepackt und sind damit erfolgreich gewesen. Frank Rosa, der Offense Coordinator der Ingolstadt Dukes, der letztes Jahr in München war, der auch schon Headcoach schon in, bei den Rangers, der war bei den Kirchdorf Whitecats, der war auch schon in der Jugendnationalmannschaft Also das ist ein junger Coach, der, glaube ich, sehr viel Footballwissen mitbringt und sehr viel Spaß hat, da Offense Coordinator zu sein. Und diese Handschrift scheint man dann im Spiel der Dukes am Wochenende gesehen zu haben. Das Problem ist natürlich, dass die Unicorns sowas auch mitgehen können. Das haben sie jetzt gezeigt. Die Defense der Dukes war mit dem, was die Unicorns geboten haben, auch anscheinend relativ überfordert, obwohl die Defense der Dukes dieses Jahr echt Probleme bereitet, einigen Teams echt Probleme bereitet hat, ja. Also von daher, ich werde mir jetzt nach unserem Gespräch, ist das erste, was ich tun werde, weil ich jetzt nach etwas schwierigen Bahnfahrten am Wochenende endlich mal dafür Zeit habe, ist Frank Rose anzuschreiben und ihn um das Video dieses Spiels bitten, einfach, dass mir mal einen Eindruck machen kann, nachdem wir alle von diesem Spiel so begeistert sind.
Also viel Spaß beim Schmökern dann nachher in der Aufzeichnung.
Nee, alle anderen können sich Mittwoch bei GWL TV anschauen. Also das ist jetzt nichts Exklusives, ich hab's jetzt nur so quasi als Preview.
Schon mal vorab, aber ab Mittwoch dann bei den Kollegen von GWL TV auch anzuschauen. Und wir schauen jetzt nochmal auf Munich Cowboys gegen Samsung Frankfurt Universe. Der erwartete klare Ausgang, 56-7 am Ende für die Frankfurter.
Ja, München hatte jetzt Pech, dass sie der Universe eine Woche nach dieser Euroborg-Klatsche auf die Flinte gekommen sind. Wie gesagt, ich vermute mal, es wurde trainiert, bis gekotzt wurde bei Frankfurt, ja, als Antwort auf diese Leistung gegen Braunschweig. Und das ist jetzt ungünstige Spielplatzgestaltung, dass die Cowboys gerade jetzt gegen sie ran mussten, ja. Also ich vermute mal, jede andere Woche geht es vielleicht ein bisschen knapper aus. So hatte Universe Wut im Bauch und hat die halt über den Platz geprügelt. Gut, passiert hat, sollte man nicht so viel reinlegen. Für die Cowboys sind das eh nicht die wichtigen Spiele. Für die Cowboys sind die wichtigen Spiele das Rückspiel gegen die Comets nächste Woche, das Rückspiel gegen die Scorpions im Juli. Und was hat man noch, was da in Reichweite ist? Nee, gegen Saarland hat man schon gespielt. Ja, und dann schauen wir es gegen Ingolstadt. Nee, gegen Ingolstadt haben wir auch schon mal zweimal gespielt. Was im Rückspiel gegen Marburg geht. Und dann hat man halt noch einmal Heil und Universe. Ja gut, das sind Spiele, wo es um weniger geht. Aber wie gesagt, die Spiele gegen die Scorpions und gegen die Comets, das sind die Spiele, die wichtig sind für die Cowboys.
Und dann kommen wir noch zu dem Spiel, das du am Sonntag kommentiert hast. Marburg Mercenaries gegen Saarland Hurricanes. 27-10 für Marburg.
Ja, 7-10 nach dem ersten Quart. Ich glaube 17-10 nach dem dritten. Es war zäh. Es war nicht immer schön anzusehen. Es war ein typisches Spiel der Marburger, wo man sich fragt, Leute, wieso bringt ihr denn das nicht früher nach Hause? Ja? Irgendwie die Marburger sind 7-0 in Führung gegangen. Man hat das Gefühl, die haben das Ding im Griff. Dann passiert was ganz Skurriles, ein Snap, fliegt den Quarterback ans Gesichtsgitter. Und von da in ganz komischer Flugkurve über die O-Line und die D-Line hinweg den Linebackern vor die Füße. Der Saarland Hurricanes, die werfen sich drauf und haben den Ball und sind die glücklichsten Menschen der Welt, obwohl sie auch überhaupt keine Aktien drin hatten, ja, weil der Ball einfach Boing von der Face-Mist gemacht hat. Und die Saarländer nehmen den Ball mit der Offense, gehen 35 Yards übers Feld, kommen in die Endzone, steht 7-7, Marburg macht einen Free and Out, die Saarländer haben den Ball wieder, marschieren wieder, in dem Moment denkt man, das Spiel kippt. Nix. Die Saarländer mit drei Chancen auf Punkte in der Red Zone haben nichts draus gemacht. Die Mercenaries haben dann immer wieder mal Punkte gemacht, teilweise einfach Fehler der Defense der Saarländer, die den Play gut verteidigen, aber nicht bis zum Ende und dann haut ihn doch einer ab für 70 Yards. Also das war so ein Spiel, wo die Mercenaries das aber auch schon im dritten Quarter hätten zumachen können. Dann wären beide Teams im vierten Quarter noch gelaufen, wären alle eine halbe Stunde früher zu Hause gewesen, ja. So ist es irgendwie, wie das ganze Zeit, die Mercenaries dieses Jahr, man gestaltet es unnötig spannend. Aber ohne es wirklich hochklassig zu machen, und am Ende kommt halt so ein 27-10 raus, das den Mercenaries mehr oder weniger die Playoff-Teilnahme garantiert. Nicht rechnerisch jetzt, aber wenn man sich einfach die Tabellensituation anschaut in der GFL Süd, dann hat man natürlich auf der einen Seite die ungeschlagenen Haller und Frankfurter. Die werden Platz 1 und 2 unter sich ausmachen, auch wenn Marburg im Augenblick auf 2 parkt. Aber die haben halt auch 2 Spiele mehr als Frankfurt im Augenblick. Aber Marburg hat 12 Pluspunkte. Auf Platz 4 sind die Ingolstädter mit 8 Pluspunkten. Die haben ja das Hinspiel gegen Marburg verloren. Und wenn ich mir die Tabelle dann anschaue, dann haben wir Stuttgart und Saarland mit 4 Punkten auf den Plätzen 5 und 6. Beide haben im direkten Vergleich gegen die Marburg Mercenaries verloren. Das heißt, beide brauchen erstmal 9 Punkte, und überhaupt an den Marburgern vorbeizuziehen. Und sie spielen noch gegeneinander, die Stuttgarter und Saarländer. Da gibt's noch ein Rückspiel. So, und wenn ich dann die Saarländer nehme zum Beispiel, die haben 2 Siege und 6 Niederlagen, sind schon mal 8 Spiele gespielt, 14 Spiele gibt's in der Liga. Das heißt, die brauchen dann aus den letzten 6 Spielen mindestens 4 Siege und ein Unentschieden. Und in diesen 6 Spielen sind halt 2 Spiele gegen Universe mit drin. Das heißt, sie bräuchten jetzt schon Unentschieden gegen Universe, um überhaupt an den Marburgern vorbeizukommen. Jetzt. Das heißt aber auch, dass die Marburger dann überhaupt gar kein Spiel mehr gewinnen müssen. Und die haben zum Beispiel noch 2 gegen die Comets. Also von daher wird es für die Saarland Hurricanes spielen. Für die Stuttgart Scorpions ist die Situation ähnlich. Die haben zwar noch ein Spiel mehr, aber brauchen halt auch erstmal 4 Siege und ein Unentschieden. Und so wie sich Stuttgarter und Saarländer bisher präsentiert haben, hat man ein bisschen Schwierigkeiten dran zu glauben, dass die plötzlich die großen Siegesserien starten. Von daher war wichtig für Marburg, dass Stuttgart die Kempten erschlägt, weil so bleibt Kempten erstmal auf 2 Punkten stehen. Da sind ja nur, da stehen ja noch 2 Spiele aus zwischen Marburg und den Comets. Das wäre vielleicht nochmal so eine kleine Drucksituation gewesen, aber jetzt war der Konsens, ich habe mich auch gestern mit den Coaches unterhalten, und wissen, alle Coaches reden nicht gerne Mitte Juni über Playoffs, ja, aber die sagen dann, ja, okay, so wie die Tabelle jetzt aussieht, selbst wenn wir tanken, ja, also selbst wenn wir jetzt alles verlieren, 6-8 die Saison beenden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass uns keiner überholt von den auf 5-8 und dementsprechend, ja, wir schauen auf die Playoffs. Was übrigens jetzt auch heißt, dass wir dann aber auf Platz 3 schauen, wir haben keinen Glück auf Platz 4 und nach Braunschweig. Das war jetzt dann auch die klare Ansage. Von daher, sie wollen dann Platz 3. Sie gehen selber davon aus, dass sie auf Platz 1 und 2 übrigens keine Chance haben. Also so realistisch sind sie dann. Und das ist vielleicht das Positive bei Marburg im Coaching-Staff, dass die ganz genau wissen, dass die jetzt bei 6-1 dastehen, aber auch da waren 2 dabei, wo sie richtig Glück hatten. Von daher, die könnten genauso gut bei 4-3 stehen und die Marburger sind dementsprechend da realistisch genug zu sagen, 1 und 2 haben wir keine Chance, 4 wollen wir nicht, wir setzen uns jetzt halt 3 als Ziel und 3 als Ziel heißt Ingolstadt im Rückspiel schlagen. Und dann geht's nach Kiel, Dresden, Berlin, wo auch immer hin, aber wahrscheinlich eher nicht nach Braunschweig und deshalb hofft man sich da dann nicht so ganz zu blamieren, aber ich glaube, Marburg in Kiel, das gibt auch ein ganz klares Ergebnis davon mal ab.
Nächste Woche wieder viel GFL, auch am Wochenende bei uns live im Programm. Schaut mal vorbei bei uns auf der Webseite, da sind die Live-Übertragungen alle aufgelistet. BMW Golf oder BMW International Open im Golf natürlich auch noch ein großes Highlight in dieser Woche, was Live-Sport anbelangt, von Donnerstag bis Sonntag.
Und unser komisches Rugby-Finale ist auch noch nächste Woche.
Rugby haben wir auch noch, du bist bei uns am Mikrofon. Rugby der Damen ist das, glaube ich.
Was, bitte?
Rugby der Damen ist das, glaube ich, ne?
Nein, Rugby der Damen war schon, Rugby der Herren.
Rugby der Herren. Alles klar, schaut mal bei uns auf der Seite vorbei, dann wisst ihr es. Ich sollte es vielleicht auch einfach mal tun, dann wüsste ich auch, was ganz genau anliegt. Ich weiß auf jeden Fall, Golf ist dabei, weil da bin ich in München mit am Start von Donnerstag bis Sonntag. Und wir schauen jetzt nochmal in die zweite Liga. Da gibt's nämlich auch wieder einiges natürlich zu berichten aus der GFL 2 im Norden. Düsseldorf und Potsdam, die geben da weiter den Ton an. Ja, die setzen sich weiter ab.
Ja, Potsdam hat jetzt einen neuen Quarterback. Ich hatte ja am Freitag ja schon vermutet, dass da was kommt. Ich hatte mir kein Vogel irgendwas zugeswitchert. Das war jetzt reine Vermutung einfach von der Konstellation. Ja, und sie haben nicht irgendwen geholt. Sie haben den Quarterback der University of North Alabama geholt. Das war der Division 2 Finalist in den USA in diesem Jahr. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Es gab Ende Dezember, Anfang Januar gab es das Division 2 Finale im College Football, das war in Kansas City, in diesem Fußballstadion, bei Schneesturm und minus 20 Grad, sah relativ lustig aus. Und das hat da Spaß gemacht, was die Teams gemacht haben, trotz des Schnees, ja. Das hat man schon gesehen, das sind dann gute Teams und der Quarterback der University of North Alabama, der Starter in dem Spiel, ist also der neue Quarterback der Potsdam Royals. Ist jetzt unter der Woche gelandet und hat ein bisschen mittrainiert und da gedacht, komm, da kommen die Essener, spielen wir mal gegen die Essener. Endergebnis, ein ganz knappes, ganz, ganz knappes, 82-14. Puh, ja, also, ja, das war eine lange Busfahrt für Essen hin und das war anscheinend eine noch längere zurück, wenn man sich das so durchliest. Das ist schon eine Ansage. Also, während sich dann Düsseldorf in Rostock ein bisschen abgemüht hat mit 34-21, wo sie zwischendurch hinten lagen, die Royals scheinen es wissen zu wollen und also dieses Rückspiel zwischen Düsseldorf und den Royals im Juni wird immer interessanter und wie gesagt, es hält den Druck auf Düsseldorf so immens hoch. Die dürfen sich halt wirklich keinen Patzer leisten. Wenn sie sich einen Patzer leisten, reicht das Rückspiel nicht mehr, um an den Royals vorbeizukommen. Also das ist jetzt wirklich so, diese Zweierkonstellation ist total spannend in der GFL 2 Nord. Aber wie gesagt, also jetzt die Royals, dieses 82, sie beim gar nicht über die Lippen gehen, 14, Das ist schon eine klare Ansage an den Rest, so don't mess with us, ja? We are on a mission. Und das ist jetzt übrigens auch ein großes Problem, was ich anbahne, für den in der GFL, der gegen die ran muss, weil da brauchst du anscheinend eine gute Defense gegen die Royals und ja, das ist ja sowohl bei Hildesheim als bei den Adern als bei den Huskies ja durchaus eine Baustelle.
Also, eine heftige Ansage der Potsdamer. Dann gucken wir doch mal in den Süden. Unsere Wundertüte. Wir stochern noch so ein bisschen im Nebel, obwohl ich ja letzte Woche fand, dass sich der Nebel so ein bisschen gelichtet hat. Kannst du das nach diesem Wochenende jetzt nachvollziehen oder sagst du, nee, ist schon wieder
verdunkelt? Was nimmst du denn aus einem 50-43 von Kirchdorf gegen Gießen mit?
Dass da viele Punkte gefallen sind.
Ja, ne, aber irgendwie hätte auch andersrum ausgehen können. Und wenn die Kirchdorfer sich in den Bus setzen, ist dann wieder, ne, also es ist weiterhin eine etwas schwierige Geschichte. Die Phantoms schlagen die Frisky Razorbacks, das war wichtig, das war aber auch ein Pflichtsieg, dieses 27-13. Und wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, man könnte jetzt zu dem Schluss kommen, dass die Frisky Razorbacks am Tabellenende mit 2-12 eher nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben werden und dass auch die Albershausen Crusaders auf 6 mit 5 Pluspunkten und 9 Minuspunkten eher nicht werden, aber danach. Also wir haben jetzt Ravensburg mit 8-2 Punkten, wir haben Gießen mit 7-5, Wiesbaden mit 7-5, Nürnberg mit 6-4, Kirchdorf mit 5-3. Da ist jetzt keiner dem anderen wirklich abgehauen. Minuspunkte technisch sind sie auch alle eng beieinander. Eine Niederlage und einer hüpft runter und zwei hüpfen hoch. Ja, also die Wundertüte geht munter weiter. Also so, wo wir in der GFL 2 Nord so quasi einen Abstiegskampf haben, der bei Platz 3 anfängt. Wobei Lübeck und Paderborn dieses Wochenende 40-40 unentschieden gespielt haben, so dass sich keiner wirklich absetzen konnte. So haben wir in der GFL 2 so ein Fünferpulk, das um Aufstieg spielt, also beziehungsweise um die Relegation. Von Ravensburg bis Kirchdorf, würde ich sagen, sind dann noch alle drin. Und wir stochern fröhlich weiter. Ich glaube, also so wie die Konstellation jetzt ist, stochern wir noch ein paar Wochen weiter, weil das dauert ja jetzt erstmal, bis sich da einer absetzt, weil wenn die jede Woche einer gewinnt, einer verlieren, dann wird's schwierig. Also von daher, also ich selbst Kirchdorf würde ich noch nicht abschreiben, aber auf der anderen Seite war jetzt Kirchdorf anscheinend nicht so dominant, wenn Gießen nach 7 Stunden Busfahrt den 43 Punkte einschenkt. Also das, wenn sich die Punktedifferenzen anschaut in dieser Liga, ja, das ist ja auch nichts. Ravensburg nach 5 Spielen plus 25, Gießen nach 6 Spielen plus 9, Wiesbaden nach 6 Spielen plus 31, Nürnberg nach 5 Spielen plus 46 und Kirchdorf nach 4 Spielen minus 7. Das sagt ja noch vielleicht aus, wie eng die Spiele tatsächlich sind. Also wenn vergleichen will, Düsseldorf hat nach 9 Spielen eine Punktedifferenz von plus 203 und Potsdam nach 7 Spielen eine Punktedifferenz von plus 218. Das sieht so, sieht Dominanz aus, ja. Aber nach 5 Spielen eine Differenz von, nach 6 Spielen eine Differenz von plus 9. Siehst du, es könnte auch alles unentschieden ausgehen, ja. Und deshalb, stochern wir da weiter fröhlich im Nebel.
Und das machen wir dann natürlich auch am Freitag wieder mit der Vorschau auf das nächste Wochenende und dann am Montag auch mit der Rückschau auf das dann stattfindende Wochenende. Also viel GFL wieder bei uns in der Sportshow dann am Ende der Woche und am Anfang der nächsten Woche und live am Wochenende ebenfalls. Wie gesagt, schaut vorbei bei uns auf der Webseite, schaut euch unseren Live-Kalender an, dann wisst ihr immer ganz genau, wann wir live übertragen und wo ihr einschalten müsst. Das wisst ihr natürlich sowieso, meinsportradio.de, auch gerne mit unserer mobilen App, ganz bequem von unterwegs. Ich sage für heute vielen Dank an Nicola Matte von GFL Radio und TV.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.